Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes für diese Predigt steht geschrieben im 2. Samuelbuch im 12. Kapitel. Und der Herr sandte Nathan zu David. Und als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte der es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durchs Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, David sieht vom Dach seines Hauses aus eine schöne Frau beim Baden. Und obwohl David einen riesengroßen Harem voller Frauen hatte, will er diese eine Frau haben. Er findet heraus, dass es sich um die Frau von Uriah handelt, eines Soldaten, der für das Heer Davids kämpft und der sich gerade im Krieg befindet. Also lässt er die Frau in sein Haus holen, er schläft mit ihr und sie wird schwanger. Nun ist aber ihr Ehemann weit weg im Krieg und die Leute hätten sich sicher gewundert, warum Bathseba, so hieß die Frau, schwanger geworden ist. Kein Problem, sagt sich David, ich gebe dem Uriah einfach Heimaturlaub, dann übernachtet der bei seiner Frau und keiner stellt mehr Fragen. Das Problem ist nur, dass Uriah, als er von der Front zurückkommt, nicht bei seiner Frau schlafen will, weil sich das seiner Ansicht nach nicht gehört, denn seine Mitsoldaten befinden sich ja gleichzeitig im Krieg. Und nicht einmal, als David den Uriah betrunken macht, funktioniert das. Also muss David sich wieder etwas Neues ausdenken. Er schickt einen Brief an die Front, den Uriah übrigens persönlich überbringen muss. Dann erteilt er seinem, in dem Brief erteilt er seinem Feldhauptmann Joab den Befehl, Uriah in eine Falle laufen zu lassen, damit er im Kampfgeschehen umkommt. Und tatsächlich geht der Plan auf. Uriah fällt an der Front, wie auch so manch anderer Soldat. Und nachdem dann dessen Witwe Bathseba ausgetrauert hat, holt David sie in sein Haus und schließlich bekommt sie auch einen Sohn. Anscheinend hat alles wunderbar funktioniert und David hat endlich wieder seine Ruhe. Doch was für ein riesengroßes Hin und Her, was für ein Aufwand, nur um seine Sünde zu vertuschen. Da kommt eins zum anderen und bei allen Intrigen geht es nur darum, den äußeren Schein zu wahren, dass die schöne Fassade ja keinen Kratzer abbekommt. Nichts wäre für David schwerer gewesen, als diesen Fehltritt öffentlich einzugestehen. Aber es hat ja schließlich alles scheinbar geklappt. Heutzutage wäre das alles noch viel einfacher gewesen und zu einem Mord an Uriah hätte es heute gar nicht mehr kommen müssen. Alles wäre als einvernehmliche Sache zwischen David und Bathseba verkauft worden. Es war Liebe auf den ersten Blick und gegen Liebe kann man sich ja nicht wehren. Ich kann doch nichts dafür, wenn ich mich verliebe. Ich konnte einfach nicht anders. Es hat mich völlig überwältigt. Ich war nicht mehr Herr meiner eigenen Gedanken. Liebe auf den ersten Blick. Was früher noch einen Mord am Ehemann erforderlich gemacht hat, das wird heute mit blumigen Worten schön geredet. Ja, David hätte es in der heutigen Zeit wirklich leicht gehabt und Uriah hätte bestimmt auch bald eine neue Freundin gefunden. Aber wie gesagt, auch so hat David es irgendwie hingekriegt, dass Bathseba bei ihm einziehen konnte. Nun hatten sie das gemeinsame Kind und alles schien in bester Ordnung. Habe nun Ruhe, meine Seele, iss und trink und sei guten Muts. Nur mit Gott hat David nicht gerechnet. Zur Aufgabe des Königs im alten Israel gehörte es, dass er als Richter über besonders vertrackte Rechtssachen entschied. Wir wissen das auch von Salomo, der für sein weises Richten bekannt war. Auch Fälle, wo armen, einfachen Menschen Unrecht angetan wurde, konnten Gehör vor dem König finden. Und so ahnte David nichts Böses, als eines Tages Nathan zur Sprechstunde kam und einen besonders fiesen Rechtsfall schilderte. Ein Mann, der es überhaupt nicht nötig hatte, bringt einen bettelarmen Mann um sein Eigentum. Der eine hatte Schafe und Rinder in Hülle und Fülle, während der andere nur ein einziges Lamm hatte, das er wie eine Tochter hielt. Es ist ergreifend, wie liebevoll sich dieser Mann um dieses eine Lamm kümmerte. Es aß an seinem Tisch, es schlief in seinem Schoß, es trank sogar aus seinem Becher. Und als der reiche Mann dann Besuch bekam, da waren ihm seine eigenen Tiere zu schade und er nahm kurzerhand das Lamm des armen Mannes, um seinen Gast einen Braten vorsetzen zu können. Als David dieses Unrecht erfuhr, geriet er in Zorn und rief: Dieser Mann ist ein Kind des Todes, er muss sterben. Außerdem muss er dem armen Mann alles vielfach bezahlen. Da antwortete Nathan: Du bist der Mann. Und dann fängt Nathan ganz einfach an zu erzählen, was David getan hatte. Und was vorher in den Augen Davids noch ein geschickter Schachzug war, eine gelungene Selbstrechtfertigung, das liest sich plötzlich wie eine erbarmungslose Anklageschrift. So spricht der Herr: Ich habe dir alles gegeben, was du dir vorstellen konntest. Land, Frauen und großen Reichtum, ein ganzes Königreich. Und dann nimmst du einem armen Mann seine geliebte Frau und lässt ihn umbringen. Auf Schlag fällt da bei David die gesamte Fassade zusammen. Es gibt nichts mehr, wohinter David sich verstecken könnte. Er ist absolut bloßgestellt und das nicht nur vor Nathan, sondern auch vor seinem Gott. Noch dazu hat er ja sein Urteil über sich selbst selber bereits gesprochen. Bis an diese Stelle ist das alles eine wunderbar ergreifende Geschichte, ein Lehrstück über den Aufstieg und über den Fall eines Menschen. Doch was dann kommt, das erscheint vielen heute völlig unverständlich. Dort lesen wir: Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Was? Wollen wir da dazwischen rufen? Was? Das soll schon alles gewesen sein? David gesteht einfach seine Schuld und dann ist alles schon wieder in bester Ordnung? Auch wenn es uns unverständlich erscheint, gerade an dieser Stelle, wo David am tiefsten gefallen ist, wird er uns zum Vorbild und das in zweifacher Hinsicht. Einmal in Bezug auf sein Sündenbekenntnis und dann in der Art und Weise, wie er vor Gott tritt. Wenn es um Sündenbekenntnis geht, dann fragen wir uns heute manchmal: Muss das denn wirklich sein, dass wir uns immer so selbst erniedrigen? Ich armer, elender, sündiger Mensch, wie auch heute in der Beichte. Hauptsache, du machst dich ganz klein und bist schön zerknirscht, dann wird Gott schon Mitleid haben. Viel lieber hätten wir an Davids Stelle doch geantwortet: Ja, du hast recht, aber warum hat sich denn die Frau so aufreizend vor mir gewaschen? Hätte sie mir nicht diese Blicke zugeworfen, wäre ich doch gar nicht in Versuchung gekommen. Es hat doch alles immer zwei Seiten. Für einen Schuldigen ist kein Weg schwerer als der Weg zum Richter. Und doch kann kein anderer das Recht wiederherstellen als nur der Richter mit seinem gerechten Urteil. Das ist etwas, was alle Eltern schon früh bei ihren Kindern beobachten. Der andere hat angefangen, immer muss er mich ärgern, nie darf ich mitspielen. Es fällt nicht nur Kindern unheimlich schwer, sich dahin durchzuringen, dass man sagt: Ja, es war meine Schuld, ich habe einen Fehler gemacht. Je größer die Schuld, desto eher sucht man die Ursache bei den anderen. Erst recht, wenn man vor dem Richter steht. Aber nein, du bist der Mann. David muss ganz tief hindurch. Er muss den ganzen Weg über den armen und reichen Mann mitgehen, um sich schließlich zu dieser Erkenntnis durchzuringen. Ja, Herr, du hast recht. Gott Recht zu geben, das heißt an dieser Stelle, Gott Gott sein zu lassen. Wo ich mich über sein Urteil stelle oder mich versuche rauszureden, da lehne ich ihn als meinen Gott ab. Wo ich jedoch meine Sünde bekenne, wie heute in der Beichte, da lasse ich Gott Gott sein und gebe seinem Urteil Recht. Wie sehr wird hier doch David zum Vorbild. Ja, Herr, ich bin der Mann. Doch auch etwas Zweites will uns hier unendlich schwer fallen. Dir sind deine Sünden vergeben. Ist es denn wirklich so einfach? Das steht doch in absolut keinem Verhältnis zu dem, was David dem Uriah angetan hatte. Wie kann das denn sein? Und noch dazu ist das ja kein Einzelfall heute. Dieser widerliche Zöllner im Evangelium, kann das wirklich so einfach sein, dass der gerechtfertigt nach Hause geht, wie Jesus sagt, ohne dass er irgendetwas dafür getan hat? Auch hier fällt es uns unendlich schwer, Gott wirklich Gott sein zu lassen. Auch der gnädige Gott scheint manchmal nicht in unseren Kopf zu passen. Doch auf den zweiten Blick bekommt das durchaus einen Sinn. genauso wenig wie David vor seinem Gott vorzuweisen hatte, genauso wenig kann er zur Vergebung der Sünden und zu seinem Heil beitragen. Er ist ganz und gar auf seinen Gott angewiesen. Hier erst wird deutlich, was es wirklich heißt, einen Gott zu haben, wirklich alles von ihm zu erwarten. Doch das ist alles gar nicht so leicht. Viel gefälliger und attraktiver wäre das für unsere Ohren, wenn ich sagen würde, okay Leute, ihr habt einen Fehler gemacht. Aber ganz so schlecht seid ihr auch nicht. Da ist immer noch das Gute im Menschen, an das ihr anknüpfen könnt. Und wenn ihr jetzt zu Gott kommt, dann gebt euch ein wenig Mühe, nehmt seine ausgestreckte Hand an und wenn ihr wirklich von Herzen wollt und wenn ihr euer Leben ganz ihm übergebt, dann kann Gott auch in euer Leben einziehen. Doch nichts, aber auch rein gar nichts davon steht in der Bibel. Stattdessen lassen wir uns mit David sagen: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Auch in der Vergebung der Sünden überlässt David ganz seinem Gott das Feld und lässt ihn allein Gott sein. Was für ein Vorbild! Ist es nun so, dass wir uns immer wieder vor Gott erniedrigen müssen, um dann aus lauter Barmherzigkeit seine Gnade zugesprochen zu bekommen? Ist das nicht einfach bloß ein psychologischer Trick? Wenn wir aufs Kreuz schauen, dann merken wir, dass das kein Psychotrick ist, sondern die einzige Art und Weise, wie wir recht erkennen, was Christus für uns am Kreuz getan hat. Wir sehen das Kreuz und denken: Was? Ist meine Sünde wirklich so groß, dass der Sohn Gottes für mich in den Tod gehen muss? Ja, da habe ich es vor Augen. Was? Ist es wirklich so, dass der Sohn Gottes an meiner Stelle meine Sünde trägt, dass ich davon befreit bin, ohne etwas dazu beitragen zu können? Ja, da habe ich es vor Augen. Der Sohn Gottes trägt meine Sünde. Mehr braucht der Glaube nicht, durch den wir gerecht und selig sind. Da hat er seinen Halt, da hat er alles, was er braucht. Was? Solch einen wunderbaren Gott haben wir, der wirklich so viel für uns tut? Ja, und nicht nur das. Dieser Gott, der uns so lieb hat, geht auch mit uns mit in unserem Leben. Er hat uns unsere Sünden vergeben und er spricht uns für all das, was nun auf uns zukommt, seinen Segen zu. Sei es im neuen Schuljahr oder auch im ganz normalen Alltag. So lassen wir nicht nur Gott Gott sein, sondern er lässt auch uns Menschen wieder Mensch sein, so wie er uns einmal im Paradies geschaffen hatte, nach seinem Ebenbild und in der Gemeinschaft mit ihm. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.